einfach unwiderstehlich. Der New Adult Podcast von Löwe Intens.
Herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem Löwe Intens Podcast einfach unwiderstehlich, der New Adult Podcast. Wir sind heute wieder hier zu dritt, um unsere vierte Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar sind an meiner Seite
die Michelle.
Hallo.
Hallo und die Caroline.
Und hier ist Kira. Und heute wollen wir in der Folge über alles rund um unsere Protagonisten und Protagonistinnen sprechen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir reden ein bisschen darüber, wie wir unsere Figuren anlegen. Und dann später auch über das Thema, wie macht man starke Figuren? Wie macht man Figuren, die vielleicht auch empowered sind? Das ist ja immer im New Adult ein Thema. Aber erstmal wollen wir mit dem Fachlichen einsteigen. Und da dachte ich frage euch einfach mal, habt ihr eine gewisse Methode vielleicht, wenn ihr eure Figuren anlegt? Schreibt ihr, wenn ihr eure Bücher anfangt, überlegt ihr euch zuerst, wie die Figuren aussehen? Oder seid ihr mehr so handlungsgetrieben? Macht ihr euch vielleicht ein Pinterest-Board, einen Steckbrief? Da gibt's ja super viele verschiedene Ansätze.
Also ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, da gibt's einfach 1000 Antworten da drauf und wie du sagst, 1000 Möglichkeiten. Also bei mir ist es so, dass ich das ganz unterschiedlich angehe. Das kommt so ein bisschen auch drauf an, wie die Idee geboren wird oder ob das eine Idee ist, die anhand von der Figur ist oder anhand von der Szene, wenn ich eine Idee habe oder ein Grundkonzept. Also wenn man dann quasi eine Romeo und Julia Idee hat als Beispiel und dann fängt man da irgendwie an. Also mit den Figuren, wie ich die dann anlege, ist wirklich abhängig davon, wie dann die Idee entsteht. Bei Zwei Leben in einer Nacht, da hatte ich sofort die Idee, dass die Figur eine andere Agenda hat, als man eigentlich denkt im Buch. Also ohne zu viel zu verraten. Und ich wusste, dass sie blaue Haare hat. Das sind die zwei Punkte, die ich schon irgendwie, die waren schon in mir drin. Und den Rest habe ich wirklich drumherum einfach übers Schreiben kennengelernt. Da wusste ich noch nicht so viel. Also ich wusste ein, zwei Sachen. Und den Rest, da habe ich mich so rangefühlt mit dem Schreiben. Und manchmal sind auch ganz viele Szenen, die ich schreibe, die es gar nicht ins Buch schaffen, weil ich die Figur erst noch kennenlernen muss und sie dann manchmal auch anders agiert, als sie eigentlich ist. Oder dass sie mich in eine andere Richtung führt. Also es gibt diese zwei Wege bei mir. Und dann kann sein, dass dann halt ganz viel auch in einem Ordner landet, weil das nicht ins Buch reinkommt, weil sie entweder so noch nicht ist oder weil ich sie noch nicht so eingeschätzt habe. Und ich versuche das nicht zu groß zu machen mit Steckbrief und ich überlege mir vielleicht, wann hat sie Geburtstag. Manchmal kann man sich auch an so Sternzeichen, wenn man an sowas glaubt, orientieren. Das kommt dann auch auf die Figur an. Also wenn sie an sowas glaubt, dann versuche ich dann schon in die Richtung auch was zu machen. Oder dann einfach diese kleinen Eigenschaften auch zu fragen, wer ist sie, was bewegt sie, wie ist ihre Familienkonstellation, was ich im New Adult oder insgesamt super wichtig finde. Weil dadurch einfach die Dynamik entsteht, was treibt sie an, wovor hat sie Angst, was mag sie nicht. Also einfach so grundsätzlich so Sachen gefragt und dann immer so kleine Sachen wie, oh Gott, ich rede so viel, aber es ist einfach auch so.
Aber das ist alles sehr kluge Sachen, die du sagst.
Aber ich versuche jetzt das gerade runterzubrechen und das, ich finde das wahnsinnig schwierig, das runterzubrechen. Aber so wie ich beim Plot Fragen stelle, stelle ich bei den Figuren auch Fragen und dann lasse ich sie durch das Manuskript laufen und gucke eben, was passt und was passt nicht.
Ja, ich finde das total spannend, was du mit der Idee gesagt hast, weil das ist ja so die Sache, die man immer am meisten gefragt wird. Woher kommen deine Ideen? Man kann es ja meistens gar nicht so genau sagen oder man kann nicht so gut den Finger drauflegen, wo die Idee jetzt herkam. Aber wenn sie da ist, wird dadurch so ein Domino-Effekt ausgelöst, finde ich. Also wenn du zum Beispiel die Idee hast, ich möchte was über eine blauhaarige Frau schreiben oder ein blauhaariges Mädchen, das war ja ein Jugendbuch, was du eben erwähnt hast, dann resultiert daraus ja super viel, weil das Mädchen, was irgendwie jeden Sonntag Messdienerin ist, hat vielleicht tendenziell nicht unbedingt blaue Haare. Oder wenn sie aus super strengem Elternhaus kommt, dann kann sie natürlich auch blaue Haare haben, aber dann heißt das, dass sie irgendwie gegen ihre Eltern revoltiert oder sowas. Also ich finde, das war total der gute Einstieg, darüber zu reden, weil man daran gut diesen Mechanismus erklären kann, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt.
Ja, dass die so aus der Idee irgendwie dann auch entstehen, gell? So diese Lebendigkeit dann auch bekommen. Aber bei mir war es auch so, wenn ich jetzt dran denke, du sagst so das Beispiel mit den blauen Haaren. Ich hatte dann damals auch bei einer Geschichte nur so diese winzige Idee, dass ich dachte, ich möchte, dass diese Person, also meine Protagonistin mal so anders agiert, dass sie so eine Art Geheimnis hat und das jetzt alles so in die Hand nimmt. Und weil sie ja so ein Problem hatte, also sie hat eine schwere Herzkrankheit, agiert sie natürlich vom Charakter dann wieder anders, wie jetzt vielleicht ein normales Mädchen mit normalen Sorgen. Und dann fühlt man sich auch immer mehr so in die Charaktere ja auch ein. Und dann nimmt es so einen Selbstläufer. Und wie du auch schon gesagt hast, Caro, so schön, manchmal ist es dann doch eine falsche Richtung. Dann merkst du irgendwie, ah, oder die reagiert jetzt ganz anders. Aber es passt vielleicht doch ganz gut, weil sich dann wieder eine andere Idee auftut, wo man im Skript wieder weiterkommt und sich dann denkt, ah, okay, das geht auch einen schönen Weg oder keine Ahnung, damit habe ich selber gar nicht so gerechnet, wie sie jetzt vom Charakter dann weiter so agiert. Manchmal passiert mir das dann schon, wie du, hast du so Schreibgefühl, hast du auch gesagt, ne? Das fand ich irgendwie einen ganz coolen Ansatz, was sich dann so entwickelt. Ja, jetzt auch bei der Immerreihe war es halt auch so am Anfang mit der Lina zum Beispiel, die ja ein bisschen so schwierig wirkt, weil sie halt ja bestimmte Ansätze hat und bestimmte Eigenschaften von ihrem Charakter, wo sie halt dann natürlich auch so agiert, wo man sagt, oh, das ist aber ein bisschen vielleicht überzogen in dem Moment, aber wenn man dann weiter eintaucht und sich drauf einlässt, dann versteht man auch vielleicht, warum sie so denkt. Und manchmal ist ja auch ganz gut, wenn die Charaktere ein bisschen anecken, wo man dann selber sich so spiegelt und sagt, ja, okay, keine Ahnung, so würde ich jetzt nicht handeln, aber ich kann es jetzt in der Geschichte verstehen. Und ja, so entwickelt sich das dann auch. Also ich bin da auch eher, dass sich das mit der Idee dann der Charakter immer weiter ausbaut und so findet.
Man muss ja dann auch beim Schreiben so ein bisschen die Stimme finden der Figur. Mhm. Nicht nur die Stimme der Figur, aus deren Perspektive man erzählt, sondern auch, wie sie die anderen Figuren wahrnimmt. Also im New Adult natürlich hauptsächlich die des Love Interests, aber auch die so der besten Freundinnen oder Freunde.
Um da kurz einzuhacken, also da fällt mir was ein. Ich hatte jetzt neulich eine Leserunde zu Band 2 von Vielleicht nie. Es ist so, dass Joanna in Band 1 ja sehr, sehr kühl und beherrscht rüberkommt. In dieser Leserunde war dann der Kommentar, also ich spoilere das jetzt, weil das relativ am Anfang passiert. Also für die, die es noch nicht gelesen haben, tut mir jetzt leid. Aber sie macht Schluss mit ihrem Freund nach 3 Jahren Beziehung und das ist eine ziemlich üble Schlussmachszene. Und alle sagen, was ist denn das für ein Arsch und wie er sich da verhält, das geht überhaupt nicht und das geht gar nicht. Da war dann ein Kommentar, den ich 100%ig nachvollziehen konnte, der gesagt hat, ja, aber versetzt euch mal in ihn hinein, wie sie sich die letzten 3 Jahre verhalten hat. Also alles, was er ihr vorwirft, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und ich habe dann darauf geantwortet, ich finde das super spannend, weil wenn es ein Buch aus seiner Perspektive wäre, wäre sie die in Anführungsstrichen böse. Also die, die sich quasi richtig scheiße verhalten hat die letzten 3 Jahre und aus ihm bricht es so richtig raus. Also diese ganze Wortkotze, die er da ihren Kopf wirft, so diese ganze unterdrückte Negativität ihr gegenüber. Also natürlich hat er auch seinen Anteil daran, dass diese Beziehung gescheitert ist. Aber, und das finde ich irgendwie den spannenden Punkt, also aus der Perspektive, aus der man liest, sollte man ja diese Empathie empfinden und dann fühlt man das mit ihr mit und hat Mitleid mit ihr. Und aber wenn es seine Geschichte wäre, würde man sagen, was ist das für eine unterkühlte, blöde Kuh, dass sie das nicht hingekriegt hat, sich nach 3 Jahren in einer Beziehung zu öffnen. Obwohl er auch seinen Anteil hat, dass es nicht geklappt hat. Aber ich fand das einfach so interessant, weil das bringt es genau auf den Punkt, also aus welcher Perspektive man das dann auch betrachtet, auch so einzelne Szenen und dass man sich so wirklich hineinversetzen muss und dass der Leser, die Leserin das eben auch spüren, fühlen muss in Bezug darauf, dass man ja eben damit leidet, also mit der Figur und da mitgeht und diese Emotionen ja auch fühlen soll und darf und muss. Und auch andersrum gesehen, also dass man halt auch diese, wie du sagst, Michelle, mit dem Anecken, dass man vielleicht auch in die Richtung dann denkt, okay, nee, so würde ich nie handeln, aber man kann das nachvollziehen, weil es gut erklärt ist, spürbar ist. Man weiß, okay, die läuft jetzt gerade in eine Sackgasse oder die hat jetzt einen Kopf, geht mit dem Kopf durch die Wand und man findet, persönlich findet es scheiße, aber man sagt, okay, so ist sie in dem Moment. Wenn die Entwicklung stattfindet, zu einem späteren Zeitpunkt im Buch, ist es gut, weil dann kann man wieder drauf zurückgreifen und sagen, ja, da war sie so, da hat sie angeeckt und später hat sie sich weiterentwickelt.
Ja, ich finde, da sagst du im Prinzip so ein bisschen die Zauberformel wahrscheinlich für einen guten Charakter, weil der muss halt differenziert sein. Weil das ist ja auch häufig dann ein Kommentar, den man in Rezensionen bekommt. Also im besten Fall bekommt man das Kompliment, dass man authentische Figuren hatte. Und im schlimmsten Fall bekommt man gesagt, dass man irgendwie mit der Figur nicht warm wurde oder sie unsympathisch fand. Mhm. Also gerade so der Punkt mit den Sympathien finde ich halt super spannend. Also auch wie Leserinnen und Leser das wahrnehmen, wenn sie sagen, oh, ich bin mit der Figur irgendwie nicht warm geworden. Dann hat es wahrscheinlich daran gelegen, dass die irgendwie nicht differenziert genug war und dass man ihre Beweggründe nicht verstanden hat. Weil Sympathie ist ja so ein bisschen, ich sag's jetzt mal provokativ, so ein bisschen überschätzt. Also ich muss ja nicht jeden sympathisch finden, weil es gibt ja auch sowas wie Antagonisten. jetzt im Romance muss ich natürlich irgendwie den Love Interest schon sympathisch finden, sonst kann ich ja nicht verstehen, warum die zusammenkommen. Aber es gibt ja schon auch irgendwie sowas wie Bad Boys oder sowas. Die sind dann ja eben nicht immer super nett, aber es muss halt logisch sein. Man denkt bei Logik immer mehr so an den Plot. Aber ich glaube, eine Geschichte lebt noch viel mehr von logischen Charakteren. Also wenn ich irgendwie die blauhaarige Teenagerin habe, die aber irgendwie ihr ganzes Leben total geregelt hat. Und also ich will überhaupt nicht beschreiben, dass es solche Menschen nicht auch gibt, ja, die einfach die Farbe blau mögen und sich deswegen die Haare färben. Aber es ist halt, ein Buch ist halt fiktiv und ein Buch ist irgendwie konstruiert. Und ich glaube, das löst dann bei den Lesern gerne mal so diesen Effekt von, ich konnte mich nicht identifizieren oder ich habe es nicht verstanden, ich fand es unlogisch, löst es aus, wenn man sich halt denkt, hätte ich Freunde, die so sind, also oder Freundinnen, ja. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass ihr jetzt beide gesagt habt, man muss die Figuren erstmal so ein bisschen kennenlernen beim Schreiben, weil wenn man so diesen Effekt hat, dass man das Gefühl hat, ich kenne die super gut, wie jetzt eine Freundin oder ein Freund, dann weiß man ja auch, ich habe eine Freundin, ich kenne die super gut, dann weiß ich sofort, die benimmt sich jetzt seltsam. Irgendwas stimmt gerade bei ihr nicht. Und wenn man dann die Figur halt so gut kennengelernt hat, dann kann man nämlich auch sagen, nee, die hat jetzt irgendwie die falsche Abbiegung genommen im Manuskript und dann irgendwie vermeiden, dass sich das Buch unauthentisch anfühlt.
Ja, aber das ist auch manchmal doch so spannend dann auch, wenn man solche Charaktere hat, oder? Weil wenn man jetzt das Beispiel mit der Freundin, ich dachte es mir nämlich auch gerade, wo wir so geredet haben, es ist ja auch, man hat ja auch manchmal Freundinnen, wo man weiß, ja, okay, die verhält sich da manchmal wirklich vielleicht ein bisschen, würde ich jetzt nicht machen, aber weil ich sie ja auch lieb habe und so, dann fühle ich mich ein, denke mir, okay, sie schießt zum Beispiel vielleicht mal schnell hoch oder ist recht impulsiv und reagiert dann so, wo ich vielleicht eher dann die ruhigere bin. Aber das macht ja die Charaktere an sich dann auch spannend, dass man, auch gerade jetzt im Buch, man kann ja ganz, ganz viel spielen und manche fühlen sich dann zu dem Charakter ja eher hingezogen, was sie jetzt sagen, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Mensch, manchmal bin ich da auch ein bisschen so und andere sagen, nee, also das kann ich irgendwie gar nicht so nachvollziehen, aber ich versuche es vielleicht auch zu verstehen oder auch mal dann die Möglichkeit zu geben, man taucht da ein und lernt irgendwie Eigenschaften kennen, die man vielleicht so gar nicht.
Man verzeiht halt viel mehr, ne?
Ja, irgendwie schon und auch mit den Bad Boys jetzt so, nur vom Gedanken her, dass man manchmal unsympathisch ist. Ich muss jetzt auch, es ist ja auch in Serien oft so. Also ich muss jetzt nur dran denken, ich hatte auch manchmal so Lieblingsserien oder Lieblingsbücher, wo dann so bewusst natürlich der eine ist eher so der liebere Charakter und der andere mehr so der böse, wo du dir manchmal gedacht hast, boah, aber der haut's echt raus und wie fies ist das eigentlich? Und trotzdem hat man dann so diese Möglichkeit, wenn man es gut erklärt, das hast du ja auch gerade gesagt, Kira, wie man dann so umswitchen kann, dass auf einmal dieser Böse einem total ans Herz wächst und man sich denkt, nein, nimm doch lieber den.
So der Chuck Bass-Effekt aus Gossip Girl zum Beispiel.
Ich musste jetzt an so, ich weiß nicht, ihr kennt Vampire Diaries irgendwie denken, ob ich das sagen kann, Damon und Stephen. Und ich war immer dann so, eigentlich ist der Damon ja so böse, aber ich fand den halt trotzdem dann irgendwie toll, weil die haben dann so schön geschrieben und man konnte sich dann einfühlen, ja, oder auch bei der Biss-Reihe oder so, oder? Jacob und Edward und dann ist er auch immer so, Mann, kann man jetzt nicht verstehen, warum nimmt sie jetzt ihn oder ihn und das ist ja das Schöne, dass das dann auch so, fällt mir das Wort nicht dafür ein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass das so, dass man so, dass es polarisiert auch ein bisschen, oder? So.
Total. Also mir ist da auch jetzt gerade Throne of Glass eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gelesen habt, die Reihe von Sarah J. Maas, sie hat 7 Bände und da finde ich das so faszinierend. Also sie kriegt das hin. Und ich bin ja, also ich schreibe ja selbst, ich weiß ja quasi, wie schwierig das auch sein kann, weil ich krieg's oftmals nicht hin, aber es ist so, ich fand's so faszinierend. Okay, jetzt scheiße, ist wieder ein Spoiler. Also ohne zu sagen, wie und was. Eine Figur, so, ich fasse es jetzt allgemein, aber eine Figur hat in den Büchern in fast, ich glaube, in 3 Bänden hintereinander jeweils einen anderen Love Interest. In 3 Bänden hintereinander einen anderen Love Interest. Und man nimmt ihr jeden Love Interest ab. Also sie schafft es so zu schreiben, dass man dann die andere, also den ersten Love Interest oder den zweiten Love Interest blöd findet, weil sie den dann so umschreibt. Ich habe es ihr total abgekauft in dem Moment und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich habe den so geliebt in Band 1 oder in Band 2 und jetzt kommt da dieser Typ daher und den finde ich irgendwie nicht so toll und irgendwann habe ich mich dann mit der Protagonistin in den Neuen wieder verliebt quasi, weil man dann so dabei ist und das so mitfühlt. Und also ich glaube, das ist wirklich eine Kunst, für sich.
Ja. Und das habe ich zum Beispiel bei Twilight nie verstanden. Also mittlerweile sehen wir ja, glaube ich, Twilight eh alle ein bisschen aus anderen Augen, als wir 17 waren. Aber ich konnte nie verstehen, wie man Team Jacob sein kann. Also vielleicht, wenn man den Film gesehen hat und einfach diesen Schauspieler vielleicht besser fand. Bist du Team Jacob, Caro?
Ja!
Was ist denn bei dir los? Du auch? Was denn? Oh Gott.
Ja, mit dem Kuss und so. Und ich dachte immer so, oh. Nee, aber am Ende war man schon Team Edward, dann muss ich jetzt schon sagen. Aber dazwischen, da bin ich echt geswitcht.
Ja, ich war auch dazwischen. Ich habe meine Freundin heulend angerufen. Ich habe gesagt, ich brauche einen Jacob. Ich verstehe das nicht, wie sie das... Oh, ich war am Ende. Ich fand Jacob so toll. Ich habe gesagt, warum sieht sie das denn nicht? Warum will sie denn diesem einen Typen hinterherlaufen, wenn es Jacob gibt, der da ist, der sie umsorgt, der guckt? Was will sie denn mit so einem Vampir, der sagt, ich bin nicht gut für dich?
Der hat nicht geglitzert. Ich habe ja neulich gelesen, dass wir so die Generation, die Twilight beim Erscheinen direkt gelesen hat, also irgendwie so die 2000er Teenager, die sind jetzt alle Team Charlie, habe ich letztens gelesen.
Stimmt, da war irgendwas. Das stimmt.
Aber dann ist auch bei Twilight was gut gegangen, wenn es dann wirklich die unterschiedlichen Lager gibt, hat jemand ein gutes Love Triangle geschrieben. Ja, wo waren wir? Wie wir Figuren machen.
Stimmt, da war was.
Da war was. Wir haben eben schon ein bisschen darüber geredet, dass wir ja in unsere Löwe Intens Reihen auch, wir haben ja jeder eine Trilogie geschrieben oder sind noch dabei und jeder Band ist aus der Perspektive von einer anderen Protagonistin geschrieben. Was mir beim Schreiben so ging, ist, also ich habe jetzt gerade Band 2 fertig geschrieben. Die Protagonistin von Band 2, die kannte man als nicht nur als Leser und Leserin, nur aus der Innensicht von der Protagonistin von Band 1, sondern ich habe dann gemerkt, dass es mir selber auch so ging. Auch ich kannte die nur durch die Augen von Anna, die Protagonistin von Band 1 ist. Die Protagonistin von Band 2 heißt Polly. Und Polly ist so eine total taffe, die ständig Sprüche raushaut. Und ich habe beim Schreiben von Band 1 Polly geliebt. Ich fand es super, dass die ist immer so die Paradefreundin, die immer die Partei ihrer Freundin einnimmt und für die sich, glaube ich, prügeln würde. Weil mein erster Band spielt zu großen Teilen im Urlaub von Anna. Deswegen hat sie zu ihren Freundinnen hauptsächlich so WhatsApp-Kontakt. Und Polly haut da irgendwie immer die Einzeiler raus und es hat mega viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Dann hatte ich die Innensicht von Polly jetzt in Band 2 und habe gemerkt, es ist richtig, richtig schwierig, mit so einer Sprücheklopferin die Innensicht zu schreiben. Klammer auf, vor allem erotische Szenen fand ich super schwierig von so einer Sprücheklopferin, dass man da die Balance hält, ihren Charakter treu zu bleiben, dass sie nämlich irgendwie lustig ist und irgendwie auch so ein bisschen zynisch und sarkastisch. Aber dass man ja irgendwie auch dieser dann den Szenen oder der Handlung, die auch tiefgründigere Aspekte hat, dass man dem gerecht wird. Das war was mich selber beim Schreiben so überrascht hat. Und da wollte ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen. Hattet ihr auch solche Momente?
Darf ich ganz kurz nur eine Frage stellen, weil mich das mega interessiert. Kurz zur Erklärung, ich bin gerade dabei und deswegen sind die Augenringe auch bis zum, keine Ahnung wo, weil ich echt über einen Abgabetermin gerade drüber bin. Aber mir geht es hundertprozentig genauso, weil Carla, also Protagonistin von Band 3, 1:1 dieselbe Problematik hat. Und jetzt meine Frage an dich. Fiel es dir auch schwer, dass sie sich fallen lässt? Das ist ja nicht mal eine Fassade, sie ist ja so. Und so wie sich das jetzt gerade angehört hat, ist es bei ihr auch so. Aber dieses, dass sie halt auch, wie du sagst, Gefühle hat und nicht nur die Sprücheklopferin ist, ich finde das so schwierig.
Also bei mir ist es tatsächlich ein Teil von der Handlung. Aber da sind wir wieder beim Thema, dass die Figuren und die Handlung einfach so untrennbare Zahnrädchen sind, die irgendwie beide zusammen das Buch vorantreiben. Also ich glaube, da sage ich jetzt nicht zu viel, wenn ich das so ein bisschen erkläre. Es geht in dem zweiten Band um das Thema Bodyshaming. Polly sagt über sich selbst, dass sie dick ist, weil sie möchte, dass dieses Wort nicht so tabuisiert wird, weil es für sie ein Wort ist wie blond oder groß oder klein. Erfährt er aber halt immer nicht nur gute Dinge in ihrem Leben. Also am Anfang des Buches ist sie der Meinung, dass sie halt einfach auch lustig ist und sie muss so sich so ein bisschen selber klar werden, dass ihr Humor schon auch ein Schutzwall ist.
Okay.
Deswegen, ja, natürlich hat sie auch Gefühle, aber sie ist quasi im Laufe des Buches muss sie das halt auch erkennen, dass ja, sie kann ihre Gefühle zulassen, sie kann trotzdem auch lustig sein, aber sie sollte mit ihrer taffen Art nicht davon ablenken, wie es ihr wirklich geht.
Hm. Und da kommen dann bestimmt so Momente einfach, wo sie dann so in sich geht und wo man dann merkt, okay, dass sie da einfach diesen Schutz halt hat, dass sie sagt, sie ist immer diese Lustige, wo man, na, diese, die dann immer raushaut und eher so, ja, mein Gott, dann bin ich halt so und so oder...
Ja, das passiert vor allem auch ganz viel dann im Austausch mit dem Protagonisten.
Mhm.
Ja, dass, wenn man sich öffnen muss, und das muss man ja irgendwie, wenn man eine Beziehung, eine funktionierende eingehen will,
ja,
muss man da ja so ein bisschen auch die Mauer runterlassen.
Ja.
Aber das ist leicht gesagt, dass man so eine Figur schreiben will. Und wenn man sie dann schreibt, merkt man so, oh, oh. Also da muss man ja wirklich dann mit Fingerspitzengefühl rangehen. Und manchmal macht sie halt auch zum Beispiel so einen total unangemessenen Spruch in irgendeiner Situation. Und da muss man dann schon gucken, wieder das Thema Sympathien, ja, dass sie dann nicht unsympathisch wird, weil der Leser oder die Leserin sich irgendwie denkt, boah, das kann sie doch jetzt nicht sagen. Aber es ist halt so ihr Charakter, sowas zu sagen, weil sie sich ein bisschen dahinter versteckt, ja.
Aber das ist auch das, wie du gesagt hast, mit den Handlungen, ne, oder ihr beide, weil ich finde, es ist dann immer, also oftmals ist es bei mir oft so von den Charakteren wie so ein Spiegel. Also wenn sie jetzt zum Beispiel in dem einen Buch bei mir dieses Geheimnis hat und eigentlich da weiß, was sie will, dann trifft man auf diesen Love-Interest-Charakter zum Beispiel, der dann das in ihr rausholt oder irgendwas in ihr weckt oder sie weckt was in ihm. So, dass das immer wie so eine, wisst ihr, was ich meine? Das ist wie so, die gehören so zusammen, das muss so sein, weil die wachsen aneinander und an ihren Eigenschaften oder Unterschieden. Ist ja dann immer so eine schöne Entwicklung, die aber auch so mit der Handlung verknüpft ist, finde ich.
Das finde ich super wichtig, dass du das ansprichst. Mhm. Also nicht nur die Charakterzüge, die man der Protagonistin, die aus deren Perspektive man erzählt, zuschreibt, sind wichtig, sondern auch die des Gegenübers, weil sie darüber auch so ein Stück weit definiert wird, also wie sie dann darauf reagiert. Also legst du, Michelle, legst du das immer mehr wie so ein Gegenteilpaar an, deine Figuren?
Ja, oftmals schon, ja. Also ist mir jetzt irgendwie auch so aufgefallen. Ich hatte auch schon mal jemanden, der halt sehr verschlossen war, weil er ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und da in sich gekehrt war und sehr verunsichert. Und dann habe ich so einen Charakter eben auch hingestellt, der dann ja aus ihr so das herausgeholt hat, dass sie irgendwie sicherer geworden ist oder auch gemerkt hat, dass sie gar nicht so schwach ist, wie sie vielleicht manchmal denkt, sondern eigentlich ganz, ganz viel schon ausgehalten hat, zum Beispiel. Und er hat halt bestimmte Erfahrungen dann auch gemacht oder je nachdem. Also ich glaube, ich lege es schon sehr oft so an, jetzt auch bei der Immer-Reihe, dass ja auch die Lina, die da eher so hau drauf ist und so halt so wirkt auch, ne, was auch so schwierig ist, weil sie hat natürlich ja auch Gefühle, ne? Sie ist ja gar nicht nur die dann immer so nur alles durchpressen muss und immer ihren Kopf irgendwie durchsetzen muss, sondern sie hat ja auch da ihre Momente und die findet sie ja dann eigentlich mit Ben, weil sie dann erstmal merkt so, hä, der reagiert gar nicht so oder es ist gar nicht immer alles so schlecht, wie ich immer gleich denke, sondern manchmal ist das ja einfach auch ganz normal oder lieb und es ist nicht alles nur irgendwie immer so schwarz-weiß so, ne? Und auch von den Charakteren, das wollte ich jetzt nur sagen, weil ihr gesagt habt, dann schwierig, dass man dann von den Charakteren halt hofft, dass sie, ja, wie jetzt da, sie haut immer die Sprüche raus und dass es nicht so unsympathisch ist oder dass man dann auch merkt, die hat ein Gefühlsinnenleben. Ich hatte das jetzt bei Band 3 auch, den ich geschrieben habe, weil die Nika, die ist eigentlich so super die Heulsuse in den anderen Büchern. Und ich dachte mir dann oft so, oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt hin, dass man halt merkt, das ist nicht nur so eine Nervensäge, weil wisst ihr, es gibt doch auch so, ich bin auch manchmal selber so ein Mensch, ne, der dann echt dann viel manchmal auch mal rumjammert. Und dann sagt mir eine gute Freundin, die nicht so ist, so, boah, jetzt, echt mal gut jetzt, ne, so. Und dass man da auch merkt, dass, da kannst du ja auch schnell unsympathisch sein, wenn du die ganze Zeit immer nur so, und die Welt ist so schlecht.
Das ist auch wieder so ein Punkt, wie sich eine Figur ein bisschen verändern muss, wenn du von der Außen- in die Innensicht gehst, finde ich. Weil in den anderen Büchern, in denen sie einen, naja, nicht unbedingt Nebenfigur, aber halt nicht die Ich-Erzählerin ist, ist es vielleicht total wichtig, dass die ums Eck kommt und heult.
Genau, ja.
So wie es bei mir halt zum Beispiel wichtig war, dass es so diese super starke Freundin gibt, die immer Annas Rücken stärkt. Aber wenn du dann in ihr drin bist, erstens hast du dann halt ihre wahre Gefühlswelt und zweitens kannst du die Leser damit nicht ganz so nerven.
Naja. so die ganze Zeit. Also man muss dann schon verstehen, was ist jetzt da los? Und man merkt dann auch, okay, das ist ihr Schmerz da gewesen, aber sie verarbeitet das jetzt gerade. Und dann habe ich das auch eben so versucht, dann einfach sie dann natürlich dann anders zu drehen, sage ich jetzt mal ein bisschen. Sie muss ja auch wachsen und sie durfte auch da mal traurig sein, aber sie durfte natürlich jetzt nicht in ihrer Geschichte nur die ganze Zeit diese an Liebeskummer leidende Protagonistin sein, ne?
Und wie du sagst, dieses Drehen, das kommt ja dann häufig dann auch über den Gegenpart, also was ihr jetzt beide angesprochen habt, was ich auch echt einfach wichtig finde für die Dynamik des Buches. Und ich glaube, das beste Beispiel war bei mir einfach Gabriela und Anton aus Band 1, weil Anton sehr, sehr misstrauischer und tief geprägter Charakter ist. Hätte man ihm Joanna oder Carla, also Protagonistin aus Band 2 oder 3, also quasi als Love Interest gegeben, dann hätte dieses Buch nicht stattgefunden, weil die einfach nicht kompatibel sind als Paar. Das hätte sich ausgehebelt. Also hätte der einmal irgendwie so, wäre der einmal aus der Haut gefahren mit Carla, dann hätte Carla ihm einen Spruch an die Stirn geklatscht und gesagt, sag mal, hier, also hier oben tickst du noch gut, und dann hätten die nie wieder ein Wort miteinander gesprochen. Und bei Joanna, die hätte einfach ihn wahrscheinlich angeguckt und die hätten wahrscheinlich gar nicht miteinander geredet, weil die beide so super still sind. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Mhm. Und Gabriela ist einfach so ein extrem empathiefähiger, lieber Mensch, der dann immer also wirklich extrem viel, vielleicht manchmal auch zu viel, aber in dem Punkt hat es gepasst, weil sie sich dann so angeglichen haben im Laufe des Buches. Also sie ist so auch ein bisschen tougher geworden und klar, hat auch davor schon für sich eingestanden, aber dadurch, dass sie so empathiefähig war und halt nicht nur gesehen hat, okay, das ist seine Reaktion, sondern sie hat sich immer gefragt, okay, was steckt dahinter? Warum reagiert er jetzt so, als wäre er quasi auf einen Dorn getreten? Und warum brüllt er jetzt so? Also die anderen Leute haben jetzt gesehen, er brüllt. Aber sie hat halt gefragt, warum brüllt er? Und das ist so, wie du auch gesagt hast, Kira, mit diesem Puzzleteilen. Also ich glaube, dass dadurch, dass dann dieser Gegenpart kommt von der anderen Figur, also beim Love Interest vor allem in den New Adult Büchern, da neigt man dann dazu, eben dieses Gegenteilige zu schreiben. Oder was fehlt? Also zum Beispiel Carla hat ein riesiges Vertrauensproblem. Und Henning ist dagegen jemand, der sehr, sehr viel Vertrauen hat. Und das, was fehlt, das gibt er ihr sozusagen. Mhm. Also dieses, was fehlt oder die Ängste nehmen. Also bei Joanna ist es die Angst vorm Leben, sie selbst sein zu können. Und Kilian ist extrem er selbst, also vielleicht schon zu viel. Und dann gleichen die sich auch wieder so ein bisschen an. Also ich glaube, dass dadurch hat man die Entwicklung innerhalb des Buches.
Ich finde, das klingt immer so banal, aber ja. Letztendlich, wenn man es sich im echten Leben vorstellen würde. Oder also ich merke das auch, wenn ich ein Buch lese und ich vibe irgendwie nicht so mit dem Pärchen, also vor allem halt im Romance, dann liegt es häufig daran, dass ich fürchte, dass diese beiden in der echten Welt einfach zum Scheitern verurteilt wären. Hm. Weil es halt zum Beispiel zwei Menschen sind, weil es ein Anton und eine Carla zum Beispiel ist. Weil ich mir denke, die würden sich doch die Köpfe einhauen im echten Leben. Not in a sexy way. Das hilft dann. Also deswegen ist vielleicht so ein bisschen banal, wenn man sich vorstellt, würden die beiden jetzt im echten Leben ein Paar werden. Aber man kennt dann ja doch eher selten Paare, die zum Beispiel beide laut sind oder die beide sehr still sind. Also meistens ist ja dann wirklich, dass es zwei Gegensätze sind und zwar nicht komplett gegensätzlich, aber wie du sagst, dass sie sich in so manchen Punkten ergänzen, aber so die Werte und so sind irgendwie ähnlich. Dann können auch ein paar Dinge unterschiedlich sein. Aber wo ich es schon vom echten Leben habe, zieht ihr für eure Charakterinspiration so echte Personen heran? Also sei es jetzt Freunde oder vielleicht auch Promis. Also man sieht ja auch ganz gerne dann so Pinterest-Boards, wo das Aussehen der Figuren so ein bisschen mit Promi-Bildern oder so gezeigt wird. Macht ihr das auch? Und macht ihr das vielleicht bevor ihr schreibt oder macht ihr es dann danach?
Also ich finde es immer super schön, wenn man das sieht. Also wenn sich jemand wirklich so ganz, ganz viel Mühe gibt und dann das so lebendig macht. Ich habe schon selber auch Vorstellungen, aber bisher tatsächlich noch nie so richtige Boards oder so gemacht, sondern manchmal habe ich schon vielleicht einen Lieblingsschauspieler oder so, gell, wo ich mir dann denke, oh, der würde da super passen und auch zu dem Charakter, den ich mir so überlegt habe. Und da hat er so ein bisschen dieses, dass er so sexy wirkt oder die Haare so verwuschelt, was weiß ich, so wie ich es mir da vorstelle. Dann kommt da schon auch ein bisschen was mit rein oder manchmal sieht man ja auch hübsche Menschen auf der Straße, ja, so wo man denkt, oh, der könnte aber ein cooler Charakter sein, was hätte der vielleicht für eine Geschichte, was kann ich dem vielleicht andichten? Also sowas habe ich schon gehabt, so Momente. Ja, das finde ich dann auch eigentlich immer ganz so spannend. Und ob was selber reinkommt ins Buch, ich glaube, wenn man schreibt, so jeder hat ja Erlebnisse und hat auch Charaktereigenschaften, die einen so selber prägen oder vom Partner vielleicht. Und ich glaube, also bei mir ist es schon so, dass oftmals irgendwas einfließt, auch mal wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe und ich bin in der Szene und dann fällt mir wieder irgendwas ein, was man vielleicht so ein bisschen erlebt hat, was so ähnlich ist, was da passen könnte. Und ich glaube, es fließen immer so Charakterzüge auch ein bisschen von einem selber mit ein, weil man ja auch selber Erlebnisse irgendwie hat. Oder wie ist es bei euch?
Also bei mir ist es komplett so. Also ich habe mich gerade sehr in dem wiedergefunden, was du gesagt hast, dass man manchmal jemanden beobachtet im Café oder in der Bahn oder sowas und sich dann direkt so eine Geschichte zu dem überlegt. Ich glaube, das ist so eine Autorinnenkrankheit.
Verärgert nicht die Autorinnen, ihr könntet in einem Buch landen.
Genau. Das ist auch dann wieder die Antwort auf die Frage, woher kommen die Ideen? Ja, die finden einen irgendwie. Und klar finden Charaktereigenschaften, die man an sich selbst kennt oder die man bei Menschen, die einem nahestehen oder vielleicht auch Menschen, die man genau aufgrund dieser Charaktereigenschaften überhaupt nicht leiden kann, die finden immer den Weg irgendwie in die Geschichten, weil so geht's zumindest mir. Ich kann ja nichts schreiben, was ich nicht irgendwie kenne. Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich will es jetzt niemandem Falschem zuschreiben, deswegen, es ist ein Zitat, aber ich weiß leider nicht mehr von wem. Das hieß irgendwie so, you can fake everything but feelings. Oder but emotions oder irgendwie sowas. Ja, also man kann sich irgendwie reinversetzen vielleicht oder man kann schreiben, dass man ein Astronaut ist, der um den Mond reist oder sowas. Das kann man sich noch irgendwie herrecherchieren. Aber wenn der sich auf seiner Mondfahrt in jemanden verliebt, dann ist es gut, wenn man das Gefühl Liebe selber schon mal erlebt oder beobachtet hat, um da das gut schreiben zu können.
Ja. Ich bin dann vielleicht ein bisschen die Ausnahme von euch beiden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehr aus dem Fantasy-Bereich komme, also da auch mehr geschrieben habe, dass da halt wirklich sehr, sehr eigenständige Figuren sind und das dann auch dann in meinen Romance-Büchern eigentlich auch nichts mit einfließt. Also es ist eher so, dass ich so kleine, ja, wie Michelle gesagt hat, eher sowas, was so eine Anekdote oder sowas, hatte ich ja schon mal erzählt, also das mit dem Flugzeug oder so. Aber die Figur an, also die Figuren an sich oder alles, das ist sehr, sehr abgetrennt von meinem Leben oder vom Freundeskreis oder so. Eher wie Kira gesagt hat, so fremde Leute. Also das eher, also dass man dann, wie gesagt, eine Szene beobachtet und dann denkt, ah ja, das könnte ja mal in ein Buch rein. Aber das ist was mit meinem Leben zu tun hat, eher weniger. Und das Einzige, was ich ab und zu mache, ich weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Ich habe in meinen Instagram-Stories immer meine Tinkerbell-Tasse. Und ich dachte, ich packe die einfach auch ins Buch mit rein. Joanna hat jetzt diese Tinkerbell-Tasse. Und Joanna hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also 0,0. Aber es sind so diese kleinen Sachen, wo dann irgendwie so ein, wie so ein Farbtupfer, wo man dann sagt, okay, der ist von mir. Aber der Rest ist eigentlich, hat also nichts mit meinem Leben oder mit dem Umfeld zu tun. Also wenn ihr wisst, was ich meine.
Ich meinte jetzt auch gar nicht, dass man eins zu eins seine Nachbarin mit ins Buch schreibt oder sowas. Wobei ich auch nicht leugnen kann, dass ich sowas nicht auch schon gemacht habe. Ja.
Ich auch.
Aber dass man sich halt so diese Charaktereigenschaften abguckt.
Ja, das ja.
Die man live schon mal erlebt hat.
Ja, genau. Das kann sein, ja.
Ja, okay,
dann habe ich es falsch verstanden. Aber das stimmt ja auch. Oder also, dass man so einen grumpy Nachbar hat oder eine, die mit 10 Katzen zu Hause wohnt und man dann denkt sich, das gibt's doch im echten Leben nicht. Und dann hat man aber so eine Nachbarin oder dann hat man dann oder sieht man sowas oder weiß ich nicht. Und dann baut man das dann ein und.
Genau. Und dann, also man pflückt sich so die verschiedenen Eigenschaften so zusammen.
Manchmal habe ich auch wirklich Szenen, die sind mir erst, wenn ich so in mein Leben, sag ich jetzt mal, geguckt habe, wenn ich irgendwelche Sachen erlebt habe oder was mich echt bewegt hat, das sind wirklich schöne Geschichten auch draus entstanden, wo ich vieles auch manchmal so ein bisschen verarbeitet habe. Aber da sieht man, wie unterschiedlich so das halt ist oder jeder tickt. Das ist ja auch das Schöne mit den Charakteren, ne? Jeder interpretiert dann ja wieder auch was anders. Würden wir jetzt 3 Vorgaben kriegen irgendwie, dass wir die Geschichte schreiben, dann würde jeder trotzdem anders natürlich die Geschichte irgendwie verfassen und reagieren, weil jeder ja auch anders ist so. Und das finde ich ist schon immer spannend und auch super schön beim Schreiben und auch diese, weil wir es ja beim Thema Charaktereigenschaften und so sind und unsere Protagonisten, ich finde es einfach auch super spannend, wie Menschen ticken und was man da alles machen kann mit dem Schreiben und was man denen so, ja, so mitgeben kann und wie sie reagieren können. Also ich finde, das ist, also ich liebe das wirklich. Ich finde, es macht auch super, super viel Spaß wieder, weil alles so, ja, jeder so seine Besonderheiten hat und für den anderen sind die irgendwie komisch, für den anderen sind sie toll und da kann man in Büchern auch so viele schöne Sachen einfach machen.
Ja, ich finde auch, dass halt eine Figur eine Geschichte unglaublich tragen kann. Mhm. Also wenn du sehr gut ausgearbeitete, lebendige Figuren hast, muss in der Geschichte gar nicht der Punk abgehen.
Mhm. Sondern die leben einfach, ne, von den Ideen, wie sie reagieren und ja, da kann man so, so viel Schönes machen.
Ja, ein Charakterzug, jetzt haben wir so viel über Eigenschaften geredet, ein Charakterzug, über den ja immer wieder gesprochen wird, ist so persönliche Stärke, gerade wenn man Bücher aus der Sicht von Frauen schreibt. Wie seid ihr das angegangen? Sagt ihr bewusst, ich schreibe jetzt eine starke Frau oder eine starke Figur? Oder wie geht ihr da vor? Ist das ein bewusster Prozess? Schreibt ihr einfach, ist es euch vielleicht auch mehr wichtig, weniger wichtig?
Ich glaube, das ist ja auch wieder, wie wir schon allgemein bei den Charakteren hatten, hat was mit der Handlung auch an sich zu tun. Man weiß ja ungefähr, wo man hin will, was man vielleicht für eine Message auch irgendwie haben will im Buch. Also ich habe mich jetzt persönlich noch nie hingesetzt und habe mir gedacht, ja, so, ich muss jetzt unbedingt eine starke Frau haben, sondern ich möchte schon, dann, man will das Positive dann hervorheben auch irgendwie und dass sie natürlich auch irgendwie reagiert und stark reagiert, je nachdem auf die Thematik. Also zum Beispiel in dem einen Buch, das ich eben hatte, die hatte ja eine schwere Krankheit und sie wollte aber da ganz, ganz stark mit umgehen. Und dann ist der Charakter eigentlich in dem Sinn stark durch die kleinen Reaktionen auch vielleicht, ja, die er dann so zeigt und wo man sich dann ein bisschen was für sich selber rausholen kann. Aber natürlich haben die dann auch ihre gewissen Schwächen, die dann auch wieder Stärken sein können. Und dieses Spiel ist dann immer so interessant, weil sie müssen ja auch, wenn jetzt der Charakter, finde ich, jetzt nur stark wäre die ganze Zeit, dann ist er ja auch, also er soll im Großen und Ganzen ein gutes und positives, starkes Bild vermitteln und dass man wachsen kann. Aber wenn er jetzt immer nur cool wäre und alles, dann ist die Geschichte ja auch gar nicht da. Also finde ich jetzt, sondern das sind ja dann auch wieder diese Schwächen und woran man wachsen kann und das macht den Charakter dann irgendwie auch stark.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema starke Frauenfiguren, das ist so ein bisschen abgedriftet in die Vorstellung, dass das irgendwie alles Aktivistinnen sind, ja, fast eher. Mhm. Dass die, also, dass wir alle so ein bisschen feministischer sind als noch vor ein paar Jahren, hoffe ich, gehe ich auch davon aus, aber dass die wirklich Aktivistinnen sind, dass die alle irgendwie mit irgendwelchen Statement-Shirts rumlaufen und alle ihren feministischen Podcast haben oder den Typen aufs Maul hauen. Und darin zeigt sich Stärke für mich überhaupt nicht. Also genau. Es gibt natürlich diese Figuren, die sind bestimmt auch total spannend mal zu schreiben. Da sind wir dann wieder beim Thema, wie sieht's innen denen drin aus? Finde ich super interessant, ja. So eine Figur. Aber ich glaube insofern nicht, dass es eine starke, schwache, dass es sowas, so eine strikte Trennung gibt. Vom Storytelling her schwach, dass sie immer nur klein beigibt, dass sie keine eigene Meinung hat, dass sie so ein bisschen das Fähnchen nach dem Winde hängt. Aber so eine Figur ist eigentlich nie der Protagonist oder die Protagonistin. Also man kann Helden haben und man kann Anti-Helden haben, aber dass man so jemand, der halt kein Profil hat, das wäre für mich jemand, der schwach ist und das gibt für einen Protagonist nicht genug her. Aber also ich verstehe schon, was immer mit diesem starke Frau irgendwie gemeint ist, bin aber nicht so die größte Fan von diesem Konzept. Aber nichtsdestotrotz gibt's ja ein paar Dinge, auf die man gerade im Romance achten kann oder auch achten sollte. Und da finde ich halt zum Beispiel super wichtig, dass man so ein bisschen seine Vorbildfunktion sich derer bewusst ist, also dass sie sich zum Beispiel nicht verleiten lässt, jemanden zu romantisieren, der halt so komplett unterdrückend ist oder so.
Mhm.
Ich glaube, das meinen auch immer ganz viele, wenn sie über diese starke Frau reden.
Ich glaube, du hast da völlig recht damit, dass dieser Begriff starke Frau, woher kommt der? Ich glaube, das ist die Entwicklung daraus, dass im NA zumindest in der Anfangszeit viele toxische Beziehungen geschrieben wurden oder da einfach eine Art von Diskrepanz zwischen den Protagonistinnen, also Protagonist und Love Interest, Protagonistin und Love Interest war, wie du sagst, eben diese Unterdrückung vielleicht.
Also Co-Abhängigkeit häufig.
Co-Abhängigkeit, ne? Vielleicht auch gerade dieses nicht hinstehen für die eigenen Werte, sich in Anführungsstrichen schlecht behandeln lassen, in welcher Weise auch immer. Also das sind ja, da gibt es ja auch wieder ein breites Spektrum. Und das dann auch noch, diese Art von toxischer Beziehung dann auch noch romantisieren, also sagen, dass das ein gutes Verhalten ist. Und ich glaube, daraus ist das starke Frauenbild entstanden, dass man eben so ein bisschen eigentlich zeigt, also ist, diese Art von Beziehung, die ist jetzt in dem Sinne toxisch. Mhm. Und dadurch hat sich dieser Begriff entwickelt. Ich habe einen Bericht gesehen über Hollywood, dass die jetzt gerade den Begriff starke Heldin so ein bisschen in eine Richtung treiben, dass sie tough ist, dass sie quasi keine Emotionen hat, dass sie sehr, sehr mit dem Kopf durch die Wand ist, wenig redet, sehr kämpferisch ist, also so ein bisschen dem alten Bild von männlichen Protagonisten entspricht und gar nicht mehr die anderen Charakterzüge hat. Also gerade in Bezug auf so Marvel-Helden und so habe ich jetzt, also da war jetzt neulich ein Bericht und ich fand das super spannend, weil man ja da auch wieder so starke Heldin, also was ist eine starke Heldin? Also kann
dass sie
eine,
dann die weiblichen Attribute abgesprochen
richtig,
kriegt.
Genau, also ja. Warum? Also da ist dann auch die Frage, kann eine Frau, die sich schminkt, die ein Kleid trägt und einfach total gerne irgendwie, ich weiß nicht, mit ihren Mädels feiern geht, kann das nicht eine starke Frau sein? Also warum muss man diesen Begriff starke Frau dann so in so eine Richtung bringen? Das ist, finde ich, super spannend. Also und wie, dann sind wir wieder bei dem Punkt, was du am Anfang gesagt hast, Kira, oder wie du das auch eingeleitet hast alles. Und das finde ich so interessant.
Ja, lange Zeit, also gerade in Hollywood wurde ja auch dieses Bild der starken Frau dann super sexualisiert. Das war dann halt irgendwie so Lara Croft in Hot Pants, die dann halt sich gekloppt hat. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das überhaupt nichts mit starke Frau zu tun hat, sondern weil das halt von innen kommt und auch in Bezug auf halt alltägliche Dinge ist. Also auch eine alleinerziehende Mutter würde mir jetzt aus gegebenem Anlass so als erstes richtig einfallen, wo ich denke, boah, da musst du richtig stark für sein, halt überhaupt nicht die Superheldin.
Ja.
Ja, weil Stärke kann man ja in ganz, ganz vielen Charakterzügen darstellen. Deswegen, das ist immer so schwierig. Und auch, weil wir es jetzt gesagt haben, wegen den toxischen Beziehungen an sich jetzt, was halt oft so vielleicht ein bisschen romantisiert wurde in vielen Geschichten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, auch da ist es ja nicht immer dieses Problem, dass es so, dass die Geschichten so ist. Man liest es ja gerne und die haben ja auch durchaus ihre starken Charakterzüge. Also das darf man ja gar nicht vergessen. Ich finde nicht, dass die dann da immer alle schwach sind und nur unterdrückt würden. Das sind ja auch immer Entwicklungen oder weil was mit den Charakteren hat. Man guckt ja dann auch immer hinter die Fassade und dann steckt ja auch wieder was dahinter. Ich glaube nur manchmal, dass es schon wichtig ist, dass man oft auch sagt, okay, wenn manchmal so im echten Leben das in so eine falsche Richtung läuft, dann ist das nicht so romantisch. Es ist eine Geschichte. Und das echte Leben ist dann doch manchmal anders. Und wenn da irgendwie Verhaltenszüge so und so sind, dann heißt es immer nicht, dass man denjenigen ändern kann. Sondern dann muss man einfach gucken, wie kommt man damit zurecht. Oder man muss auch lernen, vielleicht zu unterscheiden, das ist dann eine Geschichte und das ist dann wieder das wahre Leben. Also das finde ich manchmal schon ganz wichtig.
Das sind dann aber wirklich Feinheiten. Weil wenn ich was lese, vielleicht ist das auch mein persönlicher Leseanspruch. Ich denke einfach immer sofort, wie wäre das im echten Leben?
Ja,
also
ja.
Natürlich jetzt nicht, wenn ich Sarah J. Maas lese. Wobei, auch selbst da in Bezug auf die Liebesbeziehung denke ich mir das dann schon auch, dass ich immer denke, wie würde sich das für mich im echten Leben anfühlen? Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann bin ich so ein bisschen raus. Also klar kann es auch in Büchern mal dramatischer sein oder komplizierter. Aber wenn was gerne ja irgendwie so stehen gelassen werden oder dass man ignoriert wird oder irgendwie sowas. Und wenn ich mir das ins echte Leben übertrage, dann bin ich raus.
Ganz kurz, um das nochmal loszuwerden, weil ich fand es so spannend, was du gesagt hast, Michelle, über deine Figur, mit dass sie ja von außen so die ersten zwei Bücher so viel geweint hat und einfach so eine kleine Heulsuse war. Und es macht sie ja dann auch nicht per se zu einer schwachen Figur. Also nur weil jemand viel weint, ist man dann auch nicht keine schwache Figur, sondern es ist ja dann auch immer so eine Art Entwicklungssache, oder? Also
ja, doch, sehe ich auch so. Und es hat ja auch dann wieder, man kann da auch wieder die Stärke zeigen, dass sie die Gefühle rauslässt oder je nachdem. Deswegen mit der Entwicklung, das ist immer ganz schön und glaube ich auch echt ganz, ganz wichtig, was wir da haben jetzt auch schon so viel ausgeführt. Aber ich finde, es ist so spannend und man könnte ewig drüber reden. So.
Ja, ich glaube, wir haben heute eine richtig gute Folge aufgenommen und haben sehr viele spannende Themen besprochen. Zusammenfassend können wir wahrscheinlich sagen, dass man vielschichtige, authentische Figuren braucht, die eine gute Entwicklung durchmachen. Und dann kann man fast jeden Charakterzug gut in eine Figur und authentisch in eine Figur einbauen.
Oh, und die Stärken und Schwächen zeigen und alles. Oh, das hast du so schön gesagt.
Genau. Oh. Wirklich. Ja, und dann können wir eigentlich schon zu unserer Rubrik Leser- und Leserinnen-Fragen überleiten. Da kamen nämlich über Instagram wieder ein paar coole Community-Fragen rein.
Also hier eine Frage ist, welche Eigenschaften mögt ihr an euren Charakteren gerne und welche gar nicht? Gute Frage. Ich nehme jetzt gleich mal bei mir Band 1, weil aktuell noch von der Immerreihe. Was ich da sehr gerne eigentlich mag an meinen Charakteren, also an Lina auch, mag ich sehr gerne, dass sie doch mal so ganz klar irgendwie sich da nichts zu schade ist und einfach auch mal raushaut, auch so mit den Sprüchen und dafür auch einsteht, dass sie aber auch irgendwann doch merkt, wenn es zu viel ist und schafft, sich selber zu spiegeln. Was ich manchmal selber nicht so mochte, wo ich auch ab und zu mal da saß, aber es hat einfach zu ihr gepasst. Aber ich als Autorin dann mir auch gedacht habe, oh, jetzt übertreib mich, ne? Jetzt komm mal runter. So, aber es ist ja dann Lina und nicht ich. Aber ich habe mir dann schon manchmal gedacht so, ja, come on, ne? Jetzt ist auch mal gut so. Im echten Leben würde ich dann auch mal ein bisschen zurück. Aber das hat sie ja auch so, ja, so ein bisschen special vielleicht gemacht. Und auch, wo man sich gedacht hat, oh, mag ich nicht. Und ja, war auch mal so total interessant für mich. Hat mir auch Spaß gemacht. Und wie ist es bei euch so?
Mir fällt es sehr, sehr schwer. Also ich glaube, es gibt immer Momente, wo man die Figur so ein bisschen schütteln oder an die Wand klatschen möchte. Aber das ist ja dann auch wieder, dann sind wir wieder beim Plot. Eigentlich dann die Momente, wenn sie dann irgendwie sehr stur sind oder so handeln, dass man ja so einen Wendepunkt hat im Buch oder sowas. Also das ist, ja, da mag ich es immer nicht so sehr, weil sie dann dafür sorgen, dass dem Protagonisten oder dem Love Interest oder mit gebrochenem Herzen da sitzen und dann so stur sind und dann sind sie noch nicht zusammen und das dauert dann wieder, bis sie zusammenkommen, aber das muss ja auch sein. Mhm. Deswegen, da mag ich sie meistens nicht so sehr, aber ansonsten bei den Figuren, ich mag an meinen Figuren, dass sie alle sie selbst sind irgendwo, also so diese, wie wir schon angesprochen haben, diese Authentizität, also die sind auch, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass sie authentisch sind, in sich stimmig, dass die ihren Figuren entsprechend handeln und dass eigentlich alle eine Entwicklung durchmachen. Also egal auf welche Weise, also am Ende des Buches haben sie irgendwas gelernt, sich weiterentwickelt, verändert. Man hat ja auch im echten Leben, ist ja auch so, also auch den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, das ist eine Momentaufnahme und am Ende des Podcasts habe ich wieder was Neues gelernt und würde jetzt die Podcast-Folge wieder anders aufnehmen. Also ich glaube, man entwickelt sich ja jeden Moment weiter und das finde ich an den Figuren eigentlich so schön, wenn man das einfängt, diese Entwicklung. Bei allen. Also das mag ich an den Figuren. Das ist jetzt keine Charaktereigenschaft, aber ich mag
das. Aber das fand ich jetzt viel besser. Ich finde es, also das übernehme ich gleich mal trotzdem auch nochmal direkt mit, weil, oder? Das hast du jetzt richtig schön gesagt, dass die Figuren einfach authentisch auch sind. Das muss man auch an seinen Figuren mögen, dass sie wachsen, oder?
Ja.
Ich stimme allem zu. Was ich an ihnen nicht mag, hat hoffentlich was damit zu tun, dass es der Plot erfordert. Sonst habe ich einen Fehler gemacht.
Ja.
Aber trotzdem möchte man sie dann manchmal an die Wand klatschen, wie Caro so schön gesagt hat. Und ich glaube, ich mag an Anna, dass sie so herzlich ist und an Polly mag ich, dass sie so sehr für sich und ihre Sache einsteht und so leidenschaftlich da ist und an Anouk mag ich, dass sie so sehr loyal ist und dass sie hoffentlich in Band 3 lernen wird, so ein bisschen aus ihrer Blase rauszukommen. Das haben wir, glaube ich, sogar schon angesprochen. Eine Frage war nämlich noch, haben eure Charaktere Eigenschaften von euch selbst?
Oh ja, das haben wir, glaube ich, gut beantwortet, oder?
Ich denke auch, ja.
Ja, ich glaube auch. Also die Person, die die Frage gestellt hat, nochmal zurückspulen.
Genau. Okay, dann habe ich noch eine dritte Frage. Wenn ihr in euer Buch springen könntet, was würdet ihr am liebsten mit welchen Figuren erleben und warum?
Ich möchte mit Anna und Finn aus Band 1 alles, was ich in dir sehe, in Portugal am Strand liegen.
Oder?
Mit 1000 Hundewelpen um mich herum und den ganzen Tag nichts anderes machen, als Hundewelpen zu streicheln.
Oh Gott, ja, das ist voll schön. Oh, das ist cool.
Michelle, und du?
Ja, tatsächlich, weil du es jetzt sagst, ich habe in Band 3 eine Kuh. Und das finde ich auch, also das würde ich jetzt für mich gerne machen. Ich würde es voll gerne mal so Kühe streicheln, weil du jetzt gesagt hast, Hundewelpen.
Bin ich voll dabei. Auch,
ich finde Kühe so süß. Ja, voll mega. Und ich habe mir gedacht, ich will einfach mit so einer Kuh irgendwo sein und wenn die streicheln. Aber das ist jetzt da gar nicht so extrem so. Die Kuh hat noch ein bisschen eine andere Rolle. Ansonsten tatsächlich was Witziges, dass ich für Band 2, da geht es ja so ein bisschen auch um Erlebnisse, da habe ich tatsächlich so die Sachen gemacht. Wir sind so auf die Zugspitze gefahren und so. Und da habe ich ganz, ganz viel recherchiert und habe das dann selber gemacht. Bin sogar nackt in dieses Ding wo reingesprungen.
Live-imitated.
Darf ich das sagen? Spoiler. Aber das haben wir tatsächlich, habe ich das alles fast so ein bisschen umgesetzt. Also
Moment, du bist nackt irgendwo reingesprungen.
Habe ich das gerade richtig gehört? In den kältesten See. Ich musste es fühlen.
Die Michelle geht für ihre Leserinnen und Leser bis ans Äußerste.
Oder es war sehr, sehr witzig. Also wir sind fast da auch gesehen worden. So war es richtig cool. Wir haben vergessen gestern auf einmal diese, wie heißen die auf den Paddleboards da stehen, auf dem Stand-Up-Paddle? Ja. Ich schwöre, ich dachte, das ist niemand. Und ich so, okay, komm, das machen. Und dann so, oh mein Gott. Das war sehr witzig, ja, geil, auf jeden Fall.
Der Einsatz.
Also da nochmal mit denen mitgehen und nochmal alles so ein bisschen machen, ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, ich glaube, durch Corona bedingt ist mein Wunsch dann auch irgendwie so Trampolinhalle oder so aus Band 2. Boah, auf sowas hätte ich, glaube ich, auch mega Bock. Sowas wie Wiesen oder sowas. Also einfach so Erlebnisse. Also wie ihr sagt, diese Erlebnisse, da mit dabei, da reinspringen. Aber ich glaube, mein größter Wunsch wäre tatsächlich ein Formel-1-Auto mitfahren.
Geil. Naja, stimmt. Geil.
Also dass es noch so einen Mitfahrersitz gibt, das ist sehr selten. Und das wäre...
Also, schon fett. Wie sieht das denn aus? Ich stelle mir jetzt so ein Formel-1-Auto mit so einem Beiwagen.
Dahinter, also direkt dahinter ist ein eingebauter Sitz. Und das ist, ich glaube, neulich hat auch ein Formel-1-Fahrer seine Freundin jetzt mal mitgenommen. Und ich glaube, das wäre also so ein, man kann auch sowas gewinnen. Ich glaube, das ist so einmal im Jahr irgendein Rennstall, dass man irgendwo hinkommt und dann so da mitfahren kann. Aber einmal im Formel-1-Auto mitfahren, boah.
Das kannst du bestimmt bei Jochen Schweizer für 1 Million Euro kaufen.
Ja, ja.
Oh, stimmt, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob ein Formel-1-Auto auch dort
ist. Mit Sicherheit gibt's da dass man das machen
kann. Ich muss bestimmt mal kurz aufmachen hier, die Tab und meine Geburtstagswunschliste umschreiben. Das waren jetzt sehr spannende Fragen und ich fand auch die Antworten super interessant. Jetzt haben wir über so viel Figuren und Charaktere und alles geredet. Ich glaube, alles ist ein gutes Stichwort.
Gut.
Kira, wie wär's denn, wenn du jetzt vorliest? Weil ich glaube, du bist dran heute mit Vorlesen und ich bin schon super gespannt auf die Szene, die du ausgewählt hast für uns.
Ja, freu mich. Los geht's.
Ja, also ich lese euch eine Stelle, die recht zu Anfang des Buches spielt, und zwar im 2. Kapitel. Man muss dafür auch eigentlich gar nicht viel Vorwissen haben, außer Anna hat von ihren Eltern eine Reise geschenkt bekommen zum Abi. Und ihre Eltern dachten, sie sind super clever, wenn sie diese Reise einfach an einen Business-Trip ankoppeln, den sie für ihre Firma vorhaben. Die Eltern haben ein Fitness-Imperium. Und Annas ältester Bruder Paul ist der Marketing-Chef von diesem Imperium. Und deswegen ist er mit auf dieser Reise dabei. Und auch noch eine alte Kindheitsfreundin von Anna, die Lara heißt. Und Lara kennt sie aber eigentlich gar nicht mehr. Die ist halt nur auch dabei, weil die Eltern befreundet sind, weil die nämlich auch in dieser Firma mitarbeiten. Und deswegen ist Anna gar nicht mal so happy über ihre Reise nach Portugal, weil sie viel lieber mit ihren Freundinnen den Sommer verbringen würde. Aber sie hat es nicht übers Herz gebracht, ihren Eltern zu sagen, dass das nicht ihr Traumurlaub ist. Aber dementsprechend ist so ein bisschen ihre Stimmung beim Aufbruch. Und wir befinden uns jetzt am Flughafen, kurz vor dem Abflug. Starlines Flug 713 von Frankfurt nach Lissabon bereit zum Boarding. Die knisternde Computerstimme unterbricht unsere Fotosession und scheucht die wartenden Passagiere um uns herum auf. Kleine Anmerkung, Lara und Anna haben eben Fotos vor dem Gate gemacht, die sie auf Instagram hochladen wollen.
Okay.
Ich werfe einen Blick über die Schulter und sehe, dass die Ansage auch meinen Bruder aufgeweckt hat. Er reibt sich den Sabber vom Kinn und spannt die Schultern an. Wahrscheinlich ist ihm bewusst geworden, dass er während seines Dornröschenschlafs nicht gerade wie ein Adonis ausgesehen hat. Oh no, hast du ein gutes? Fragt Lara eilig und bricht in Hektik aus. Kein Stress, beruhige ich sie. Das dauert eh noch ein paar Minuten. Schnell, schau noch mal verträumt aus dem Fenster und schieb die Hand in die hintere Hosentasche. Sie folgt meiner Aufforderung, sieht aber ein wenig verkrampft aus. Vergiss die anderen Leute einfach. Denk besser daran, wie Dan, ihr Ex-Freund, es finden wird, wenn er bemerkt, dass du mega gut aussiehst und ohne ihn in den Urlaub fährst. Nun macht sich ein breites Grinsen auf ihrem Mund bemerkbar. Laras Gesichtsausdruck wird deutlich entspannter und die Pose gleich viel natürlicher. Bleib so, weise ich sie an und trete bei jeder Silbe, nach vorn gebeugt mit dem Handy im Anschlag, einen Schritt zurück. Hinter ihr ist ein Flieger gestartet und ich möchte ihn unbedingt mit aufs Bild bekommen. Die sommerlich gekleidete Lara vor dem regenverhangenen Himmel mit dem aufsteigenden Airbus gibt einen total coolen Kontrast ab. So? Fragt Lara durch die Zähne und schielt aus dem Augenwinkel zu mir. Eine Sekunde noch, bemerke ich und mache einen weiteren großen Schritt nach hinten. Plötzlich machen meine Pobacken viel zu intensiven Kontakt mit etwas Hartem oder etwas Weichem. Etwas, das hart und weich zugleich ist, wie ein anderer Hintern. Shit. Kurz bin ich orientierungslos, dann dämmert es mir. Ich muss mit dem Allerwertesten voran in die Schlange zum Boarding gelaufen sein. Oh Gott. Ich will nach vorn wegstürmen, werde jedoch ruckartig zurückgehalten, ganz so, als würde ich bei einer Vollbremsung in den Gurt geschleudert werden. Ich will mich nach dem Widerstand umdrehen, aber ich komme einfach nicht vom Fleck. Ah, ich hänge fest. Was zur... Doch mein Fluch bleibt meiner inneren Stimme im Halse stecken, als mich ein gepfefferter Schlag am Hinterkopf erwischt. Autsch! Ich lasse einen Schrei los, dicht gefolgt von dem herzhaften Scheiße einer fremden, tieferen Stimme. Was ist denn, fange ich an und versuche mich mit einem entschiedenen Schritt von der Person loszureißen, in die ich hineingerannt bin. In diesem Moment passiert es. Etwas oder jemand streift meinen Po. Hey, lass mich los, entfährt es mir. Hat hier gerade allen Ernstes jemand meinen Hintern begrapscht? Lass du mich los! Ich recke meinen Kopf nach hinten und sehe einen blonden Haarschopf mit verstrubbelten Locken, der ebenfalls versucht, sich in meine Richtung zu drehen. Ich mach doch überhaupt nichts. Dein Hintern ist an meinem Hintern. Deine Hand ist an meinem Hintern. Ich brülle jetzt schon fast, ganz gleich, ob mir die 100 urlaubswilligen Passagiere dabei zuhören. Ich mag diesen Fremden angerempelt haben, aber deswegen hat er noch lange nicht das Recht, mich anzufassen. Mein Allerwertester ist und bleibt für ihn Sperrzone. Meine Hand? Meine Hand? Ich winde mich ein weiteres Mal. Doch dummerweise zieht der blonde Lockenkopf zeitgleich in die Gegenrichtung und einen Wimpernschlag später stehen meine Sandalen in einer Lache aus warmer Flüssigkeit. Wow, herzlichen Glückwunsch, sagt der Trottel trocken und hält symbolträchtig den Plastikdeckel seines Coffee-to-go-Bechers über die Schulter. Ich gucke zu Boden und sehe die braune Pfütze, in der ich stehe, sowie ein paar schwerer durchgetretener Wanderschuhe, die dem Bart nur knapp entgangen sind. Der deckellose Becher, aus dem sich der Kaffee ergossen hat, kullert unbeeindruckt einige Meter von uns weg. Der Stiefelträger nutzt den Moment, versucht dem Kaffee auszuweichen und zieht mich dabei mit sich. Hey! Immer locker, immer locker. Paul kommt auf mich zu, Lara in ihren halb ausgezogenen Espadrilles dicht dahinter und beugt sich zwischen mir und dem arschgrabschenden Inhaber der Wanderschuhe nach vorne. Er fummelt ein wenig an uns beiden herum und schließlich bin ich frei. Peinlich berührt streiche ich mir hastig die Haare hinter die Ohren und richte meine Off-Shoulder-Bluse, bevor ich mich umdrehe. Die dämlichen Ärmel sind bei der Karambolage nach oben gerutscht und haben dabei das halbe Oberteil mitgenommen. Na klasse. Dieser Typ hat mich also nicht nur angegrapscht, ich habe mich wegen ihm auch noch in der Passagierschlange entblößt. Wie sagte er so schön? Na, herzlichen Glückwunsch.
Super!
Super! Sehr schön.
Super, das war sehr schön.
Und es macht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Bock auf mehr, würde ich sagen, oder?
Ja, ich hoffe.
Ja.
Dankeschön. Sehr schön.
Ja, dann war es das für heute schon wieder. Eine super schöne Folge, wie ich finde. Und die nächste kommt nächsten Monat. Wir hoffen, dass ihr auch dann alle wieder einschaltet. Wenn es eure erste Folge war, schaut euch doch auch vielleicht mal die anderen an. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung. Oder wenn ihr das Ganze auf Instagram und Co. teilen wollt. Also, dann bis dann. Tschüss.
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 Ihr fandet die Folge einfach unwiderstehlich? Mehr zu den Büchern und Löwe Intens gibt es in der Folgenbeschreibung, bei Instagram oder auf www.löwe-intens.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut.